Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, ich grüße euch wieder zur heutigen Bibelstunde am Telefon. Wie jedes Mal bringe ich am Anfang einige technische Hinweise. Zuerst einmal zum Hintergrund der Bibelstunde. Diese telefonische Bibelstunde ist im Grunde entstanden, weil manche während der Corona-Pandemie die eigenen Bibelstunden kaum noch besuchen konnten. Deswegen wollten wir euch ein Gottes Wort in Form einer aufgesprochenen Bibelstunde weitergeben, dass ihr auch dadurch geistlich wachsen könnt. Am Anfang haben wir die Apostelgeschichte betrachtet und jetzt sind wir schon seit 2 Monaten fast im Galaterbrief. Ich gehe davon aus, dass der Herr auch über diese Form zu reden hat und kann. Wenn man jetzt wieder leicht dort die Versammlungen aufsuchen kann, so empfehle ich euch, besucht in eurer Gemeinde die Bibelstunden. Ihr dürft aber auch gern zusätzlich unsere telefonische Bibelstunde hören und ich glaube, sie hat euch auch dadurch was zu sagen. Und von einigen weiß ich, dass sie gesundheitlich oder auch aus anderen Gründen nicht mehr die Kraft haben, die Versammlungen zu besuchen. Wer diese Kraft nicht mehr hat, der darf dieses zusätzliche Angebot über Telefon oder auch über Internet in Anspruch nehmen. Aber sobald man die Kraft für den Besuch der Versammlung hat, empfehle ich euch, besucht eure Versammlung, denn Gemeinschaft im vollen Sinne hat man vor allen Dingen, wenn man die Brüder und Schwestern, die man ja lieb hat als Gläubiger, wieder sieht. Trotzdem, herzlich willkommen am Telefon und meine Empfehlung, verfolgt diese Bibelstunden auch in Zukunft weiter, vielleicht zusätzlich zu der Bibelstunde und zu dem Gottesdienst in eurer Gemeinde. In Rheinland-Pfalz und in einigen Bundesländern darf man im Gottesdienst noch nicht singen. Es besteht am Telefon natürlich die Möglichkeit zu singen. Ich suche jedes Mal 2 Lieder raus, die sich sowohl im Gemeinschaftsliederbuch, in dem Gemeinschaftsliederbuch, das in den landeskirchlichen Gemeinschaften und Stadtmissionen benutzt wird, und im geistlichen Liederschatz, dem Liederbuch der Brüdergemeinden, findet. Ich sage jeweils die Nummer an und ihr könnt zu Hause gern mitsingen und ihr dürft wissen, ihr singt nicht allein, sondern unsichtbar habt ihr auch, indem ihr hier mitsingt, Gemeinschaft mit den anderen. Ich empfehle euch zusätzlich auch eine Bibel dazu zu nehmen. Bei einer Bibelstunde kann man einfach besser lauschen und hat ein besseres Verständnis, wenn man den Text vor Augen hat. Sonst kann es schon mal passieren, dass man geistig abschaltet. Seht ihr aber den Text vor euch, hilft das, euch bei dem Thema zu bleiben. Das Thema und der Text, um den es in der Bibelstunde geht, ist jeweils auch das Thema und der Text der Bibelstunde in meiner Gemeinde, in der evangelischen Gemeinschaft in Meckenheim. Wir kommen dort immer mittwochs 19 Uhr zusammen. Wenn ihr es einmal einrichten könnt, seid ihr ganz herzlich willkommen. Unser Versammlungsort ist der Gemeindesaal unserer Gemeinschaft in Meckenheim in der Pfalz in der Sandgasse 31. Ich habe das letzte Mal erwähnt, dass die erste Bibelstunde im Monat jeweils eine Fragestunde in meiner Gemeinde sein wird. Wir werden aber am Telefon eine biblische Betrachtung in dieser Woche übernehmen, die sich um den Gesamtinhalt dessen, was in den Bibelstunden läuft, drehen wird. Es ist schwierig, eine Fragestunde aufzunehmen. Das wäre technisch vielleicht für euch so, dass ihr die eine Frage gut und die andere Frage schlechter verstehen würdet. Ich gehe davon aus, weiter jede Woche ab Donnerstag über unsere Telefonnummer, die Bibelstunde am Telefon. Nun lasst uns aber gemeinsam beginnen. Wir beginnen diese Bibelstunde im Namen unseres dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gottes Wort will uns dem Herrn näher bringen. Das ist aber auch das Bedürfnis eines jeden Gläubigen. Er möchte dem Herrn näher kommen. Der Teufel hat manche Methoden, uns vom Herrn zu trennen. Das haben wir ja in den Betrachtungen des Galaterbriefes mitbekommen. Durch eigene Werke, durch Gesetzlichkeit und durch Ähnliches. Ganz wichtig ist, dass wir uns eng an Jesus halten und ihm immer wieder bitten, dass er uns durch seinen Geist und durch sein Wort näher zum Vater führt. Das erste gemeinsame Lied: Näher, noch näher, fest an dein Herz. Es findet sich im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 399 und im geistlichen Liederschatz an der Nummer 428. Dort fehlt die dritte Strophe, aber ihr werdet das beim Singen wahrnehmen. Wir haben drei Strophen. Im Gemeinschaftsliederbuch stehen nur die drei. Und im geistlichen Liederschatz ist es die erste, die zweite und die vierte Strophe.
Durch Freude und Schmerz.
Geschwister, ich erinnere mich an eine Bibelstunde. Es ist über 40 Jahre her. Wir sangen das Lied, wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Und als wir es zu Ende gesungen haben, stand eine alte Schwester auf und wandte sich an die Geschwister und fragte, habt ihr das auch so gemeint? Diese Frage ist mir nie wieder aus den Sinn gegangen. Stimmt unser inneres Wünschen mit dem überein, was wir sagen und was wir singen? Möchtest du Jesus näher kommen? Wenn du das willst, sag es ihm, er versteht dich, er hat dich lieb. Lasst uns beten. Herr, wir haben es gesungen, dass wir dir näher kommen wollen. Wir haben darin in dem Lied auch gesagt, dass wenn Dinge uns von dir trennen wollen, wir damit nichts mehr zu tun haben wollen. Weder weltliche Freuden noch irdische Zier. Herr, es war vom Anfang an immer so eine Methode des Teufels, dass uns der Teufel von dir trennen wollte. Er hat das so getan im Paradies mit Eva und Adam und auch auf uns kamen immer wieder Versuchungen zu. Wir haben jetzt im Galaterbrief gesehen, wie durch falsche Lehre es zu Trennungen gekommen ist, so dass Paulus sogar sagen musste zu den Gläubigen in Galatien, ich befürchte, dass ihr für umsonst gläubig geworden wärt. Bitte hilf uns, dass wir dich immer als unser Ziel vor Augen haben. Aber nicht nur als unser Ziel, sondern dass du uns auch in diesem Leben schon das Wichtigste bist, dass du uns auch der Weg bist, auf dem wir zum Ziel gehen. Du kennst jeden von uns, du weißt, wer jetzt vielleicht in schönen Erlebnissen und Erfahrungen steht. Stärke ihn, hab Dank, dass du immer wieder solche guten Stunden schenkst, wo wir ja im Lobetal sind, wo wir dir danken können für all das Gute, was du tust. Aber hab Dank, dass du auch bei uns bist, wenn wir durchs Jammertal müssen. Und vielleicht ist jemand traurig über seine Kinder, über sich selbst, Herr, über äußere Umstände. Bitte sprich doch zu dieser Seele, auch heute in der Bibelstunde, und mach uns deutlich, worum es im Glauben geht. Und halt es uns fest im Herzen. Segne ein jedes von uns. Amen. Nun wollen wir ein zweites Lied singen, und zwar vier Strophen von dem Lied »Such, wer da will, ein ander Ziel«. Es steht im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 312, die ersten vier Strophen, und es findet sich im der geistlichen Liederschatz, 373.
Christus, ich zu.
Geschwister, ich möchte den heutigen Text lesen und gelegentlich eine kleine Bemerkung hineinbringen. Ich lese es, wie schon erwähnt, aus der neuen Genfer Übersetzung. Die Einzelauslegung aber, bei der gehen wir dann an der Lutherbibel entlang, die ihr ja wahrscheinlich vor euch habt. Trotzdem macht es Sinn, auch schon, wenn ich diesen Text nach der etwas neueren Übersetzung lese, zu vergleichen mit eurer Lutherbibel. Was steht hier? Was hat's mir zu sagen? Galater 3, von Vers 1 bis 14. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr geraten? Paulus fragt, wer hat euch bezaubert? In wessen Bann seid ihr geraten? Ihr seid nicht mehr dort, wo ihr sein müsstet. Irgendjemand hat euch gefangen. Ich lese weiter. Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr der Botschaft, die euch verkündigt wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständig? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut ihr das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündigt wurde? Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Vorhinaus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgte, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz: Leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes erfüllt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Und so sagt die Schrift: Verflucht ist jeder, der am Pfahle endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Liebe Geschwister, es geht ja in dem ganzen Galaterbrief um die Frage: Ist es notwendig, die jüdischen alttestamentlichen Gesetze zu halten, um dadurch vor Gott gerecht zu sein? Der Apostel Paulus ist hier total anderer Meinung als bestimmte neue Prediger, die sich ausgaben, als wären sie die Stimme der Urgemeinde von Jerusalem und die behaupteten, wer Christ wird, der müsse erst das Gesetz halten. Diese Irrlehre hat sich so eingeschlichen. Sie war eine Mischung von Lüge, indem man nämlich vorgab, von Petrus und von Jakobus geschickt zu sein und dann das Alte Testament weiterzugeben, belog man die Leute. Und der Apostel Paulus muss über diese lügnerische Irrlehre sagen: Wenn einer ein anderes Evangelium predigt, also solch ein Gesetzesevangelium, und selbst wenn es ein Engel wäre, ja selbst wenn ich selbst wäre, dann wäre ich verflucht. Im heutigen Zusammenhang sehen wir, was das Fundament unseres Glaubens ist. Wir werden dies nach drei Gesichtspunkten betrachten. Einmal das erste: die Gabe des Heiligen Geistes. Habt ihr ihn durch das Halten von Gesetzen bekommen? Dann in einem zweiten Punkt: auch Abraham, der Vater Israels, wurde nur durch Gnade selig, zu einer Zeit, wo es das Gesetz so noch gar nicht gegeben hat. Und als ein drittes: das Gesetz bringt nur Fluch mit sich. Wollt ihr unter solch einem Fluch stehen? In unserem Abschnitt sind zwei Dinge, um die es immer wieder geht, genannt. Einmal der Heilige Geist und einmal Abraham. Das eine, die göttliche dritte Person, der Heilige Geist. Der himmlische Vater hat ja die Welt geschaffen. Sein Sohn Jesus Christus hat uns am Kreuz erlöst. Aber der Heilige Geist, der hat uns den Glauben geschenkt. Der hat aus geistlich blinden Leute Sehende gemacht. Und wir sind nur deswegen Gottes Kinder, weil der Heilige Geist uns Jesus groß gemacht hat. Und nachdem man dann Jesus angenommen hat, ist dieser Heilige Geist in unser Herz gekommen. Und Paulus stellt die Frage so zusammengefasst: Wodurch habt ihr den Heiligen Geist bekommen? Dadurch, dass ihr die ganzen alttestamentlichen Bestimmungen gehalten habt, die ganzen Speisegesetze, die ganzen Opfergesetze und alles das, was es noch gab an Gesetzen, oder dadurch, dass ihr Jesus erkannt habt, dass euch der Geist die Augen für Jesus geöffnet hat und dass ihr seine Rettungsbotschaft angenommen habt. Das ist das eine, was im Mittelpunkt steht, der Heilige Geist. Und das zweite, was dann als Unterstreichung der Gnadenbotschaft genannt wird, ist eine Person: Abraham. Ein Mann, der vor 4000 Jahren gelebt hat. Im Neuen Testament wird er der Vater des Glaubens genannt. Und das war er mehr oder weniger auch. Israel nannte ihn seinen Vater. Im Lukas Kapitel 3 da wird das erwähnt, dass das Volk Israel aufgerufen wird. Seht zu, tut rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Hier wird festgestellt, ihr sagt, wir haben Abraham zum Vater. Aber nur Abraham zum Vater zu haben, das bringt niemanden in den Himmel. Ich muss im Glauben stehen. Ich muss den Weg des Glaubens gehen. Ich lernte vor Jahren eine Schwester kennen. Sie kam aus Russland. Ihr Vater ist in der Zeit des Krieges in die sogenannte Todarmee, so eine Zwangsarbeiterarmee, eingezogen worden. Er war gläubig und er hatte dort eine Bibel mit hingeschmuggelt. Und während sie dort kaserniert waren und in schwerer Zwangsarbeit arbeiten mussten, fand er einige andere Brüder und sie haben gemeinsam dort die Bibel gelesen und zu Gott gebetet. Die Sache wurde bekannt und der Vater wurde erschossen. Nun, Jahrzehnte später kamen sie mit den vielen, die aus Russland nach Deutschland kamen, an. Wir hatten in dem Durchgangslager, wo sie lebte, eine Bibelstunde. Und sie kam zu dieser Bibelstunde. Die schon im Glauben stehenden Geschwister freuten sich, dass sie kommt. Aber sie wussten alle, sie hat sich noch nie bekehrt. Sie war immer so ganz am Rand. Aber dann tat Gott ein Wunder. Nach ungefähr einem halben Jahr, dass sie zur Bibelstunde kam, hat sie bewusst ihr Leben Jesus übergeben. Der Herr hat an ihrem Herzen gewirkt. Wahrscheinlich hat Vater und Mutter für sie schon vor Jahrzehnten gebetet und nun sind die Gebete in Erfüllung gegangen. Und dann sagte sie ein Zeugnis. Sie sagte, ich hatte einen Märtyrer zum Vater und trotzdem wäre ich verloren gegangen, weil ich Jesus noch nicht hatte. Israel hatte Abraham zum Vater, aber das wird ihnen nichts nützen, wenn sie Jesus nicht annehmen. Auch an anderen Stellen in der Schrift wird immer wieder erwähnt, Abraham ist der Vater Israels. Einmal halten die führenden jüdischen Leute Jesus vor, bist du denn mehr als unser Vater Abraham, welcher gestorben ist und die Propheten sind gestorben, was machst du aus dir? Oder Johannes 8, Vers 56, Abraham, euer Vater, sagt Jesus, war froh, dass er meinen Tag sehen konnte. Und in der Apostelgeschichte, da sagt es Stephanus vor seinem Märtyrertod, liebe Brüder und Väter, hört zu, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Abraham war eine ganz große Persönlichkeit. Historisch gesehen hat er vor etwa 4000 Jahren gelebt. Die Sintflut lag noch gar nicht so lange zurück, aber der Glaube, der einst Noah gerettet hat, er war schon wieder erkaltet. Keiner wollte Gott mehr nachfolgen. Und da offenbarte sich Gott dem Abraham. Die weltlichen Historiker behaupten, der Ein-Gott-Glaube, also dieser Glaube, den wir haben, der wäre irgendwann in Ägypten entstanden. Bei dem Pharaon. Das ist Unsinn. Nein. Da war ein Mann, Abraham. Ein Mann mit manchen Problemen. Er war verheiratet und ihre Ehe waren bis dahin keine Kinder entsprungen, was damals ein großer Fall der Traurigkeit war. Eines Nachts ist Abraham allein und mit einmal ruft Gott ihm beim Namen. Und da weiß Abraham, das ist Gott. Vorher hat er alle möglichen Götzendienste gekannt und wohl auch mitgemacht in seiner Heimat in Ur. Aber dann offenbarte sich Gott ihm und er wusste, dass es diesen Gott gab. Er hatte noch keine Gebote und keine Gesetze, aber er wusste um diesen Gott. Ihm wurde dann gesagt, dass er ein Vater vieler Völker werden wird. Der überhaupt noch keine Kinder hatte, sollte ein Vater vieler Völker werden. Was hat das zu bedeuten? Abraham ist der Vater Israels. Immer wieder sagt Israel seine Abstammung auf. Abraham, Isaak und Jakob. Und dann die 12 Söhne Jakobs. Das ist die Linie, aus der Israel kommt. Aber auch Nachbarvölker, wie die Edomiter zum Beispiel, haben Abraham als ihren Stammvater gehabt. Auch die Araber oder zumindest ein großer Teil der Araber über ein nicht legitimes Kind, was Gott so nicht gewollt hat, ist Abraham ihr Vater gewesen. Sein Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit gerechnet. Darum geht's eigentlich bei Gott. Einmal werden alle Menschen vor seinem Gericht stehen. Und bei einem Gericht wird man bestraft, wenn man ungerecht ist. Dafür ist ein Gericht da. Wenn Abraham, so wie er menschlich war, vor Gott stehen müsste, hätte Gott manches, was falsch war an ihm. Und Abraham hätte sich vor Gott verantworten müssen. Und in der Bibel heißt es, der Sünde sollt ist der Tod, der ewige Tod. Abraham wäre ewig tot gewesen. Aber lasst uns nicht auf Abraham schauen, sondern auf uns selbst. Wenn du einmal so wie du bist vor Gott stehst, denkst du, du kannst vor ihm bestehen? In Gottes Wort steht einmal, wenn einer weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Wie oft wusstest du, Gutes zu tun und hast es nicht getan? Und dann die vielen bewussten Sünden und alles das, was es gab. Ungerecht wären wir. Mit unserer Gerechtigkeit können wir vor Gott nicht bestehen. Und Abraham konnte es auch nicht. Aber Abraham hat Gott gekannt, Gott hat sich ihn offenbart. Und er hat Gott vertraut. Und dieses Vertrauen, dieser Glaube, wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Durch ihn ist Israel gesegnet worden. Und einer der wichtigsten Nachkomme, durch den ist die ganze Welt gesegnet worden. Der wichtigste Nachkomme Abrahams war Jesus. Wir werden im Laufe des Galaterbriefes da noch einmal ganz speziell drauf kommen. Durch Abraham ist ein Segen über die ganze Welt gekommen. Nun lasst uns einmal den Text entlang gehen und darauf hören, was Gott uns im Einzelnen zu sagen hat. Die Verse 1 bis 5 lese ich noch einmal nach der Luther-Übersetzung. O ihr unverständigen Galater! Wer hat euch bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Welchen Christus Jesus vor Augen gemalt war, als wäre er unter euch gekreuzigt. Das will ich allein von euch lernen. Habt ihr den Geist, den Heiligen Geist, empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr's denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so viel umsonst erlitten? Ist's anders umsonst? Wer euch nun den Geist reicht und tut solche Taten unter euch, tut er's durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Paulus redet sehr deutlich. Er redet die Galater an und sagt, oh, ihr unverständigen Galater. Unverständlich, das ist fast ein aggressiver Angriff. Ihr habt keinen Verstand, zumindest keinen geistlichen Verstand. Ihr verlasst euch auf Dinge, auf die man sich eigentlich nicht verlassen kann. Ihr geht auf einer morschen Brücke, die zusammenbrechen wird. Ihr denkt, weil ihr die Gesetze des Alten Testamentes einhaltet, deswegen könntet ihr einmal vor Gott bestehen. Nein, euch ist Jesus als der Gekreuzigte vor Augen gemalt worden. Am Kreuz hat Jesus für eure Sünden bezahlt. Das ist euch vor Augen gemalt worden. Das habt ihr angenommen. Ihr habt begriffen, ich brauche Vergebung und ihr habt diese Vergebung angenommen. Und nun haben euch welche betört, bezaubert. Vielleicht unter einen Bann gebracht, dass ihr das nicht mehr erkennen könnt. Und so kommt die Aussage, o ihr unverständigen Galater. Wenn du Jesus aus dem Auge verloren hast und denkst, du könntest durch das Halten der Gebote oder durch andere edle Taten dich zu Gott aufarbeiten, dann bist du einfach blind. Nicht je wenig Menschen denken von sich, dass sie gute Menschen sind, gibt es so eine Aussage, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Goethe hat ihn in dem Buch oder in den Drama von Faust reingeschrieben. Nein, deine Bemühungen reichen nicht.
Deine Gerechtigkeit, so steht man in der Bibel, ist wie ein unflätiges Kleid. Stell dir mal vor, ein Hochzeitskleid, ein weißes Kleid, besudelt mit Essensresten, besudelt mit Erbrochenen, besudelt mit den Drecken, denen du gefallen bist. So sieht die selbstgemachte Gerechtigkeit derer aus, die denken, weil sie Gutes tun, kämen sie in den Himmel. Du kannst gar nicht so viel Gutes tun, wie nötig wäre, um in den Himmel zu kommen. Und dann kommt im Vers 3 nochmal die Aussage, seid ihr so unverständlich, im Geist habt ihr angefangen und nun wollt ihr im Fleisch vollenden? Dieses sich drauf verlassen auf diese eigene Sache ist eine fleischliche Sache, der euch nun den Geist reicht und tut solche Taten unter euch. Tut das durch des Gesetzes Werke? Nein. Liebe Freunde, hier wird uns etwas gegenübergestellt. Menschliche Werke und fleischliche Werke. Und es wird die Frage gestellt, wodurch habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Der Heilige Geist ist ja die Grundlage des geistlichen Lebens. Der Heilige Geist ist Gott. Glaube aus eigener menschlicher Überzeugung oder aus eigener Kraft ist gar nicht möglich. Gott muss uns seinen Geist geben. Und nun fragt Paulus, ihr habt doch den Heiligen Geist bekommen. Wodurch habt ihr ihn bekommen? Dadurch, dass ich euch gesagt hätte, ihr müsstet so und so oft fasten, ihr müsstet so und so oft beten und. Oder habt ihr den Geist bekommen durch die frohe Botschaft, dass Jesus alles für euch getan hat? Ein Bibelausleger namens Gebelein schreibt einmal, Paulus spricht die Galater als unverständlich an und fragt, wer hat euch bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist. Er sagt damit, ihr gehorcht nicht der Wahrheit. Das heißt, ihr lauft einer Lüge nach. Irrlehre ist Lüge. Sich auf menschliche Werke, auf deine eigene Frömmigkeit zu verlassen, ist eine Lüge, die reißt dich in den Abgrund. Gebler sagt weiter, wer war für den schrecklichen Irrtum verantwortlich, dem sie folgten und der sich so zerstörerisch auf die ganze Wahrheit des Evangeliums auslegte. Es war die Zauberei Satans, wie er ihnen später schreibt. Ihr lieft einst gut, wer hat euch verirrt, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Die Überredung ist nicht von dem, der euch berufen hat. Das heißt, die Überredung kam vom Teufel. Ihr seid den Teufel auf dem Leim gegangen. Der Teufel will uns in den Abgrund jagen. Schafft er es nicht durch Verführung in Sünde, in Unzucht, in Habsucht oder in sonst was, dann versucht er es durch Übergeistlichkeit. Wollt ihr euren Glaubensweg im Fleisch vollenden? Als ihr euch bekehrt habt, da ging es geistlich los. Und ich kenne nicht wenige, die haben geweint über ihre Sünde. Die haben Jesus gedankt, dass sie ihn annehmen konnten. Und dann sagten sie sich, wenn ich jeden Tag in dem und dem Buch lese, wenn ich morgens und abends bete und wenn ich mich bemühe, die Gebote zu halten, dann muss ich in den Himmel kommen. Da war ein Ehepaar, die hatten einen gebrechlichen und sehr schwierigen alten Vater. Sie waren zum Glauben gekommen und sie haben ihn gepflegt. Aber sie haben ihn nicht aus Liebe gepflegt, sondern sie haben gesagt, wenn wir uns diese Last auflegen, dann muss Gott uns doch wohlwollend sein. Ich kann euch nur eins sagen, im Geist begonnen, im Fleisch aufgehört. Wie oft kamen zornige Gedanken über den Vater in ihren Herzen auf. Sie haben das Gebot doch nie halten können. Paulus sagt, ist es denn umsonst gewesen, was ihr im Glauben erlitten habt? Damals, wenn Menschen gläubig wurden, kamen sie aus jüdischem Hintergrund, wurden sie von der Familie verstoßen. Kamen sie aus heidnischem Hintergrund, wurden sie für verrückt gehalten. So ähnlich geht's doch manchen, die heute gläubig werden. Die Menschen verachten sie, sie blicken auf sie herab. Und nun fragt Paulus, habt ihr das für umsonst erlitten? Habt ihr für umsonst für Gott gearbeitet? Was ist aus euch geworden? Der Heilige Geist, der eure geistliche Kraft und euer Leben ist, ist doch nicht durch das Halten von Gesetzen in euch gekommen. Kehrt zurück zum Evangelium.
Wir müssen uns entscheiden, wollen wir den Weg über unsere eigene Frömmigkeit und über die Gesetze gehen oder über das Evangelium? Nur der Weg über die frohe Botschaft führt zum Herrn. Nun hätten, und das ist mein zweiter wichtiger Gedanke hier, viele gesagt, na ja, aber früher war ja zum Beispiel Abraham. Und Abraham ist doch der Vater von uns Juden. Und wir Juden, wir haben doch das Gesetz als Grundlage. Ist denn da nicht das der Weg des Glaubens? Ich lese Vers 6 bis 9 nach der Luther-Übersetzung. Gleich wie Abraham hat Gott geglaubt und es ist ihm gerechnet zur Gerechtigkeit, so erkennt ihr ja, dass die des Glaubens sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Also werden nun die des Glaubens sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Für viele Juden war Abraham fast so viel wie so ein Halbgott, so viel wie ein Heiliger in der katholischen Kirche. Und hier macht Paulus etwas deutlich. Nein, nein, so ist es doch nicht. Abraham wurde doch gerecht, bevor es das Gesetz gab. Er hat sich nicht durch das Gesetz gerecht gemacht. Später bekam er zwar das Gesetz über die Beschneidung, aber das war Jahrzehnte später. Abraham war gerecht, als er sich zu Gott kehrte. Und das war Glaube. Später kamen Gesetze und damit sollte er bestätigen, dass er sich wirklich zu Gott hielt. Aber sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Stell dir das einmal vor, du stehst vor Gott. Und jetzt sagt Gott, wieso bist du gerecht? Und du würdest sagen, na ja, weil ich mich immer bemüht habe, fromm zu sein. Und dann guckt Gott da drauf und sagt, nee, so gut warst du dich. Du kannst gar nicht wissen, wie oft du gesündigt hast. Und selbst deine unbekannten Sünden sehe ich. Gott stellt sie vor sein Gericht. Aber wenn du zu ihm kommst und sagst, ich habe eigentlich nichts zu bringen, aber ich habe mich doch auf dich verlassen. Du bist doch der Einzige, der mich lieb hat, der mir vergeben kann. Das ist Glaube. Dann sieht Gott den Glauben an und den rechnet er als Gerechtigkeit. Du brauchst ganz dringend eine Medizin und müsstest sie bezahlen. Und nun kommst du zu dem, der sie anbietet, in der Apotheke oder wo auch immer. Und du hast keine müde Mark in deinem Portemonnaie. Und jetzt stehst du da und sagst, ich brauche das. Aber der Verkäufer sagt, das muss bezahlt werden. Und dann stehst du da mit leeren Händen. Und dann sieht Gott dich an und sagt, nein, nein, lieber Freund, so soll's nicht sein. Du musst was anderes vorlegen. Und dann kannst du aus deiner Tasche etwas ziehen. Das ist der Glaube. Und Gott sieht den Glauben an und sagt, ja, dieser Glaube ist das Goldstück, das große Goldstück, durch das du alles kaufen kannst. Schon Abraham ist nicht durchs Gesetz selig geworden, sondern durch den Glauben. Und er war der Stammvater der Juden. Die konnten später Gesetze erfüllen oder auch nicht. Hätten sie sich an Abraham orientiert, hätten sie den Weg zum Himmel gefunden. Wenn ihr Abrahams Kinder seid, so steht doch im Glauben. Dieser Bibelausleger, von dem ich schon redete, sagte dazu, somit ist die Gerechtigkeit vom Gesetz getrennt und die Beschneidung hat überhaupt nichts mit der Errettung zu tun. Auch die Taufe nicht und irgendein anderer Ritus. Du brauchst durch keine jüdischen und keine anderen Ordnungen, die den Weg zum Himmel ergreifen. Die Taufe, sie ist ja unser Zeichen als Christen. Aber immer wieder gab es Menschen, die zu diesem Glauben fanden und nicht getauft werden konnten. Denkt einmal an den Schächer am Kreuz. Aber er hat geglaubt. Er hat gesagt zu Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das reichte, dass er den Weg in den Himmel geschafft hat. An dem Tag, wo er diese Bitte aussprach, starb er noch. Und als er dann da drüben ankam, den ersten, den er gesehen hat, das war Jesus. Und dieser Mann, dieser Schächer, ist gerettet
ohne Taufe. Den damaligen Galatern sagt er, ohne Beschneidung, ohne Speisegesetze, ohne das alles. Du gehörst als Christ heute fleischlich nicht zu Israel, also brauchst du keine Beschneidung. Du gehörst fleischlich nicht zu Israel, also brauchst du auch nicht die Speisegesetze oder den Sabbat oder sonst etwas. Glaube an den Herrn, vertrau ihm, dass Jesus alles für dich getan hat und du kommst in den Himmel. Das Dritte, was wir uns ansehen wollen, finden wir in den Versen 10 bis 14. Denn die mit des Gesetzes Werke umgehen, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jedermann, der nicht bleibt in alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar, denn der Gerechte wird seines Glaubens leben. Das Gesetz aber ist nicht des Glaubens, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Liebe Geschwister, hier wird es nochmal ganz klar gesagt, das Gesetz bringt nur Fluch mit sich. Fluch, Strafe. Warum? Weil es dir sagt, was du nicht tun sollst, und dann tust du es doch. Und wenn du es getan hast, dann gilt, was im Neuen Testament steht, die Bestrafung für die Sünde ist der Tod, der ewige Tod, die Verdammnis. Aber es gibt eine Rettung, Vers 13 und 14. Christus aber hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes. Du musst nicht unter dieser Strafe bleiben. Da er war ein Fluch für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jedermann, der am Holz hängt, auf dass der Segen Abrahams unter die Heiden käme in Christo Jesu und wird also den verheißenen Geist empfangen durch den Glauben. Wer unter dem Gesetz steht, so wie die Galater es wieder versucht haben, wie man es ihnen eingeredet hat durch diese Irrlehrer, der bleibt unter dem Fluch des Gesetzes. Wer aber Jesus angenommen hat, für den hat Jesus den Fluch auf sich genommen. Denn es heißt im Gesetz, verflucht ist jedermann, der am Holz hängt. Warum hing Jesus am Holz? Weil er für uns sterben wollte. Der Fluch, die Strafe, die du verdient hast, der ewige Tod, den hat Jesus auf sich genommen, damit du das ewige Leben haben kannst. Und jetzt ist diese Botschaft auch zu den Heiden gekommen, die früher die Gesetze Gottes, die Gebote ja gar nicht kannten. Aber sie haben denselben Glauben wie Abraham am Anfang, der ja nichts von Geboten wusste. Er wusste nur, es gibt diesen Gott und dieser Gott meint es gut mit mir und dieser Gott hat sich mir offenbart. Und da hat es Abraham angenommen. Im Alten Testament, da wird gesagt, was Israel bei der Einnahme des Landes tun soll, und dort wird sehr deutlich, was Fluch und Segen ist. Die Gesetzesleute kannten das, was Gesetz ist. Das Gesetz kann keine Gerechtigkeit bringen. Es gibt den Menschen jedoch etwas, und zwar den Fluch. Denn alle, die aus Gesetzeswerke sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jedermann, der nicht bleibt in allem, was in dem Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Jesus erwähnt das mal in der Bergpredigt. Nicht nur der ist ein Mörder, der seinen Bruder umbringt, sondern schon der ihn einen gottlosen Narren beschimpft. Nicht nur der ist ein Ehebrecher, der mit einer Frau intime Gemeinschaft hat, sondern der ist ein Ehebrecher, der in seinen Gedanken so einen Wunsch hat oder so ein Bild oder so eine Sehnsucht. Schon der ist ein Ehebrecher. Ich lese einmal aus dem 5. Mosebuch, da steht, was die Kinder Israels, wenn sie ins Land einwandern, tun sollen. Und Mose gebot dem Volk an jenem Tag und sprach, wenn ihr über den Jordan gezogen seid, also wenn er ins gelobte Land kommt, sollen diese auf dem Berg Gerizim stehen, um das Volk zu segnen. Simeon und Levi und Juda, Issachar und Josef und Benjamin. Und diese, jetzt kommen die anderen Stämme, sollen auf dem Berg Ebal stehen zum Fluchen. Ruben,
Gad und Asur und Sebulon, Dan und Naphtali. Und die Leviten sollen anheben und zu allen Männern von Israel mit lauter Stimme sprechen: Verflucht sei der Mann, der ein geschnitztes oder gegossenes Bild macht, ein Greuel vor den Herrn, ein Machwerk von Künstlerhand, und es im Geheimen aufstellt, und das ganze Volk soll Amen sagen. Jeder, der einen anderen Gott macht. Ich habe im Zusammenhang mit diesen Fußballmeisterschaften einmal das Wort gehört: Fußball ist unser Gott. Im Neuen Testament wird so ein selbstgemachter Götze genannt, nämlich Mammon. Das Geld ist unser Gott. Verflucht sind die, die sich neben Gott aus Künstlerhand Bilder machen lassen. Also alle Heiden, die nicht unseren Gott sich halten. Deswegen haben die, die gläubig geworden sind, immer ihre Götzen weggeschmissen. Verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verachtet, und das ganze Volk soll sagen Amen. Wie steht's bei dir? Ehrst du Vater und Mutter? Mancher hat mit seinen Eltern Trauriges erlebt und nun kann er sie gar nicht mehr recht lieben. Verflucht bist du, wenn du Vater und Mutter nicht ehrst. Verflucht sei, wer die Grenze seines Nächsten verrückt, und das ganze Volk soll sagen Amen. Damit ist gemeint, wer den anderen von seinem Grundstück etwas wegnimmt, wer Feldsteine verrückt oder einfach nur ein Dieb ist. Bist du ein Dieb? Hast du Menschen schon bestohlen? Von Kindheit auf? Vielleicht nie. Aber vielleicht warst du der Steuer gegenüber nicht ehrlich oder was auch immer. Verflucht! Verflucht sei, wer einen Blinden auf dem Weg irreführt, und das ganze Volk soll sagen Amen. Das hatte Jakob später getan. Hast du jemanden getäuscht, der sich nicht orientieren konnte? Hast du jemanden in die Irre geführt? Verflucht sei, wer das Recht des Fremden, der Weisen und der Witwen beugt, und das ganze Volk soll sagen Amen. Nicht wenige haben Schwache missbraucht und ihre Not gebracht. Verflucht sei, wer bei der Frau seines Vaters liegt, denn er hat die Decke seines Vaters aufgehoben, und das ganze Volk soll sagen Amen. Die vielen Perversitäten werden nun genannt, die sich im Volk eingeschlichen haben. Unzucht mit Vieh, Unzucht mit den eigenen Kindern. Wie schrecklich ist die Kinderschänderei. Im Augenblick wird so über Ungarn diskutiert, sie würden die Homosexuellen nicht richtig achten. Nun, was ist an diesem falschen Weg besonders zu achten? Der Zug zur Sexualität war immer eine Gefahr für die Sünde. Und sehr viele sind reingefallen. Sogar so große Gottesmänner wie der König David sind da reingefallen. Verflucht sei, wer seinen Nächsten im Geheimen erschlägt. Und da sagte Herr Jesus schon ein Fluch gegen ihn, schon das Meinen, ein gottloser Hund wäre, ist schon so etwas. Verflucht sei, wer ein Geschenk nimmt, um jemand zu erschlagen, unschuldig Blut zu vergießen. Verflucht sei, wer nicht aufrecht hält die Worte des Gesetzes, die sie zu tun, und das ganze Volk soll sagen Amen. Weißt du, Schwester, weißt du, Bruder, keiner von uns hat alles je richtig gemacht. Wenn einer weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Hast du nicht schon oft gewusst, was du hättest Gutes tun können? Aber du hast nur an dich gedacht. Wer meint, über den Weg menschlicher Gerechtigkeit, anständigen Lebens, des Haltens der Gebote gerecht zu werden, der kommt nie ans Ziel. Ich wünsche dir, verlass dich nur auf Jesus. Warum geht der Paulus so hart auch in seinen Worten gegen diese Irrlehre vor? Warum sagt er ihr Unverständigen? Warum sagt er verflucht über diese anderen, wenn ihr ein falsches Evangelium predigt? Weil er sieht, wie welche vom Weg der Gerechtigkeit wegkommen auf dem Weg der Ungerechtigkeit. Aber nun als letztes weist Paulus nochmal hin, Christus hat den Fluch, den wir verdient haben, auf uns sich genommen. Vielleicht bist du eine ganze Zeit so menschlich gläubig gewesen, aber nicht geistlich. Dann wisse doch, dass Jesus
den Himmel verlassen hat, dort, wo ihm nie ein Problem begegnet wäre. Und er ist ans Kreuz gegangen. Und übers Kreuz, da steht in der Schrift, jeder, der am Holz hängt, ist verflucht. Jesus hätte diesen Weg nicht gehen müssen, aber er wollte mit uns tauschen. Er wollte nicht, dass du und ich verloren gehen, dass wir in der ewigen Verdammnis mal sind. Und deshalb ging er ans Kreuz. Er hat deinen Fluch auf sich genommen. Mit seinem Blut hat er dich von dem Fluch des Gesetzes freigekauft. Liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Freund, du kannst glücklich sein, du kannst dich freuen und kannst lachen. Ich habe den Himmel geschenkt bekommen von Gott. Wenn du dich nicht auf dein eigenes Geschick und auf deinen eigenen Glauben verlässt, wenn du dich nicht aufs Gesetz verlässt, sondern auf Jesus. Tu das, liebe Schwester. Tu das, lieber Bruder. Nur auf ihn. Selbst der Stammvater Israels, Abraham, ist nur gerecht geworden, weil er geglaubt hat. Und den Heiligen Geist hast du nur, weil du geglaubt hast. Nicht wegen guten Werken. Aber der Herr meint's gut mit dir. Er segne dich. Ich wünsch dir, dass du dich ganz auf ihn verlässt. Und du brauchst nie mehr zu zittern um dein Heil. Denn er hat alles für dich getan. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, hab Dank dafür, dass du uns deinen Sohn in die Welt geschickt hast, dass er die Strafe für unsere Sünde, den Fluch auf sich genommen hast, den Fluch, den wir verdient hätten für unsere Ungerechtigkeit. Hab Dank, himmlischer Vater, dass wir an deinen Sohn Jesus glauben können, der für uns gestorben ist. Und wir sehen es ja schon an Abraham. Abraham hat an dich geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham ist jetzt im Himmel. Warum ist er dort? Weil er an dich geglaubt hat. Und wir dürfen im Himmel sein, weil wir an dich glauben, weil wir an deinen Sohn glauben. Und wenn hier noch einer ist am Telefon, der diesen Glauben noch nicht richtig hat, wirk durch den Heiligen Geist, dass doch gerade auch diese Person dich noch annimmt. Dass sie sich nicht mehr auf sich selbst verlässt, sondern nur auf dich. Denn du meinst doch gut mit uns. Herr, wir kennen aber auch die in unserem Umfeld, die wir gerne im Glauben wüssten. Wir kennen die, die in Sünden stecken und denen wir so gerne helfen möchten, dass sie da rauskommen. Bitte, gib, dass wir ihnen frohe Zeugen sein können, dass auch sie näher zu dir kommen können. Herr, wir suchen nicht nach anderen Zielen. Wir suchen nur nach dir. Hab Dank, dass wir uns an dich halten können. Und dass das der Weg zum Himmel ist. Und alles, was uns noch im Herzen ist, wollen wir deinen Vater sagen mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen.
Ich wünsche euch noch einen gesegneten Tag in dem ganzen fröhlichen Verlassen auf die Gnade unseres Herrn. Amen.